Namaste-Test, das Test. Noch deins. Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Lieblingspodcast für inneren Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute zu einer Folge dabei bist, wo du live meinen Soundcheck miterlebt hast und heute eingeschaltet hast, wo ich bzw. wir mit dir darüber sprechen können, ja, was das Leben für dich bereithält, wie wichtig es ist, in den Lebensplan zu vertrauen, auch wenn man manchmal noch nicht das Wie kennt. Es wird um das Thema Manifestation, deine Träume gehen und ja, wie wichtig es ist, dass du an dich glaubst. Und ich habe heute wieder die liebe Miri da und wir haben vor ungefähr 8-9 Monaten einen Podcast aufgenommen, wenn du dich erinnerst und da bereits schon dabei warst. Und zwar, wo sie und ich uns nach Jahren wieder in Koh Phangan begegnet sind in Thailand. Und ja, jetzt sitzen wir wieder hier, gerade zum Ende meiner Yogalehrerausbildung auf der Schwäbischen Alb. Und ja, hallo Miri, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Es war ja gar nicht geplant, dass wir so lange in Deutschland sind. Mm. Und jetzt sind wir wieder hier.
Yes. Ja, wie lange hast du denn noch vor, in Deutschland gerade zu bleiben?
Das weiß ich nicht. Und du?
Ich bin jetzt noch knapp 2 Wochen hier. Und dann geht's für mich nach Ibiza zum Rebirth Retreat. Und dann komme ich nochmal her und dann findet das letzte Ausbildungswochenende statt. Und dann geht's für mich weiter. Dann geht's für mich nach Dubai und dann geht's für mich nach Indien, wo ich eine Fortbildung und an einer Fortbildung teilnehmen werde und die Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin machen werde. Manche von euch wissen ja, dass Kundalini mich schon immer gerufen hat und Kundalini ist unsere Lebensenergie, ist unsere Hauptenergie, die das gesamte Universum zusammenhält. Also um die geht es eigentlich immer im Yoga, egal welchen Yoga-Stil wir praktizieren. Und ja, mit der Kundalini-Energie zu arbeiten ist, dann sage ich mal, vor allem wenn man sich darauf ausrichtet, dann schon sehr fortgeschritten. Und vielleicht kommst du ja auch nach Indien.
Oder wir sehen uns in Thailand. Alles offen. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwo auf der Welt. Und es ist verrückt, diese Zeit, die du jetzt hier warst, die ich hier war, war eigentlich ja mega lang und gleichzeitig super kurz. Aber für deine Schüler, wie du jetzt sagst, die haben ihr letztes Ausbildungswochenende im September, ist es ja verrückt, in was für einer kurzen Zeit sie so einen Riesenschritt gemacht haben. Und hast du für dich auch als Lehrer neue Schritte entdeckt, also die du jetzt gegangen bist?
Auf jeden Fall. Also ich denke, vor allem, wenn wir etwas das erste Mal machen, vor allem beim ersten Mal oder auch so, auch wenn wir was zum 10. Mal machen, lernen wir immer was dazu. Und für mich war das mein erstes Teacher-Training und ja, ich habe mich gefreut, die Rückmeldung erhalten zu haben, dass es sich nicht anfühlt, als wäre es mein erstes Teacher-Training und dass es sich anfühlt, als würde ich das schon Jahre machen. Und da kann ich auch wirklich mit bestem Gewissen sagen, dass ich weiß, dass es sich so anfühlt, weil ich mich seit Jahren darauf vorbereite, weil ich seit Jahren weiß, das ist das, was ich machen möchte. Darauf arbeite ich hin. Und genauso sicher bin ich mir, dass ich in so einer Richtung schon in meinem vorherigen Leben war und deswegen auch einfach sagen kann, das ist das, was ich machen möchte und das ist das, was ich will. Und ich weiß, warum ich das mache. Und gleichzeitig habe ich so viel dazu lernen dürfen, also so viel, wo ich weiß, das mache ich beim nächsten Teacher Training auf jeden Fall anders und was ich auch verbessern kann und ja, worauf ich mich auch schon freue, das dann umzusetzen, aber im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden. Also ich hatte auf der einen Seite keine Erwartungen und gleichzeitig irgendwie habe ich es mir auch genauso vorgestellt. Also ich hatte auch überhaupt keine Aufregung, ich hatte überhaupt keine Bedenken oder irgendwas. Und ich denke, manchmal können wir, wenn wir jetzt einen ganz neuen Schritt gehen, wie jetzt zum Beispiel auch, ja, vor dem man in dem Moment dann nicht vielleicht Angst hat, aber so war es ja auch bei uns beiden, wenn man dann, ich denke, irgendwann vielleicht sich selbstständig macht, dass man, bevor man diesen Schritt geht, sich fragt, oh, wie wird danach das Leben aussehen? Aber dann diesen Schritt zu machen, also die Schritte, die richtig für uns sind, ich denke, die fühlen sich dann leicht an. Oder, also die Angst davor kann eventuell manchmal ängstlich sein, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Und ja, gerade auch der Weg in die Selbstständigkeit zu gehen oder sich dann zum Beispiel zum Yogalehrer ausbilden zu lassen, der kann auch herausfordernd sein. Doch ich denke, wir wissen immer tief in unserem Inneren, ist etwas richtig für uns oder nicht.
Ja, und ich glaube, als Yogalehrer, also wenn du dich selbstständig machst in verschiedenen Bereichen, kriegst du immer andere Rückmeldungen. Und Yogalehrer ist zwar ein Beruf, den sehr viele haben, den aber auch sehr viele von außen betrachten und sagen, ja, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Oder, oh, das geht doch nicht. Und ich sehe es zum Beispiel bei den Leuten, die schon Yogalehrer sind, in YouTube ausbilde, die sagen, ich habe noch einen 9-to-5-Job und die den Glaubenssatz haben, ich kann das ja nicht in der Selbstständigkeit machen. Und oft sind das die Stimmen von außen, aber wenn wir das mal betrachten, ohne all die Stimmen von außen, dann ist es ja oft so, dass wir uns selbst die Blockaden stellen. Also warum kann ich jetzt zum Beispiel, wenn man einen 9-to-5-Job hat, noch nicht vom Yogalehrer sein leben? Oh, weil ich vielleicht die ganze Woche 9-to-5 arbeite und dadurch ja gar nicht den Raum, die Zeit habe, mehr anzubieten und weiterzukommen. Und ja, jetzt haben wir abgetriftet.
Dafür ist der Podcast da, um abzudriften.
Ja, aber wie lange hast du dir überlegt, selbstständig zu werden?
Ich glaube, bevor ich angefangen habe, in die Schule zu gehen. Also nee, wirklich. Ich habe das System und das Leben echt seit meiner Kindheit ja hinterfragt. Und ich weiß auch noch genau, wo ich das erste Mal in Italien war, in Finale Ligure. Da haben wir früher hier gerade mit unseren Nachbarn hier von der Alp, meiner Camping-Family, oft Urlaub gemacht in Finale Ligure. Und ich weiß noch genau, wie ich da mal stande. Also da war ich echt so jung und habe ich gedacht, wow, irgendwann sehe ich mich einfach woanders leben, sehe ich mich aus Deutschland auswandern, sehe ich mich, auch wenn es zum Beispiel nur für eine Zeit wäre, wo man reisen geht oder irgendwas, aber sehe ich mich, ja, woanders. Und ich weiß nämlich genau, das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast geteilt, wie dann die Frage durch mich durchging, ja, wie soll das denn aber funktionieren, wenn du zum Beispiel in Italien bist, welche Sprache sprichst du denn dann? Sprichst du dann Italienisch? Darfst du dann Italienisch lernen oder sprichst du dann Englisch oder was machst du dann? Und ja, so denke ich, dass ich an sich sehr früh schon gewusst habe oder so ein Gefühl hatte, wie, was ich an sich nicht machen möchte. Und gleichzeitig war ich dann nämlich auch, wo ich zur Schule gegangen bin und es dann darum ging, auf was soll man sich bewerben, in Anführungsstrichen so lost, weil ich dachte, ich habe mich auf nichts von 1000 Ausbildungsberufen Lust. Also klar gibt es immer ein paar Sachen, wo man denkt, okay, kurzfristig klingt das vielleicht gut oder interessant, aber ja, das war, nichts hatte mich wirklich gerufen. Deswegen wollte ich damals an sich auch theoretisch studieren oder dann auch das Abitur machen, einfach um theoretisch mehr Zeit zu haben und mehr Lernzeit zu haben, um zu denken, oh, dann finde ich mich und vielleicht weiß ich es ja in 5 Jahren. Und Ich habe dann ja eine Ausbildung gemacht und dann berufsbegleitend studiert. Und mit der Ausbildung war das so, dass meine Deutschlehrerin auf mich zugekommen ist. Weil auf der Realschule ist es ja so, dass man bereits in der 9. Klasse, also ein Jahr oder sozusagen fast 1,5 Jahre früher, sich ja bewirbt auf einen Ausbildungsplatz nach der 10. Und ich hatte dann Zusagen, um an sich das Abitur zu machen, um zur weiterführenden Schule zu gehen. Und dann kam meine Deutschlehrerin zu mir und hat gesagt, schau mal hier. Und dann hat sie mir eine Stellenanzeige vom Landtag gezeigt und gesagt, könnte das nicht zu dir passen? Und dann dachte ich irgendwie so, dann wollte ich damals von zu Hause ausziehen. Dachte ich, gut, dann kannst du schon mal Geld verdienen. Und dann, ja, an sich wollte ich weiter lernen. An sich war es nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Aber es war tatsächlich damals echt, ich glaube, so ein Escape, also so ein Fluchtmechanismus, um von zu Hause zu flüchten. Und dann wirklich echt schon Geld zu verdienen. Das war so die Motivation. Und ja, dann habe ich mich da beworben. Das war noch tatsächlich mein erstes Vorstellungsgespräch, was ich hatte. Und ich wusste im Gespräch schon, dass sie mir den Ausbildungsplatz, also dass mich mein Arbeitgeber einstellen wollte. Und ja, dann habe ich die Ausbildung bekommen und dann bin ich da gelandet für, wie lange war ich da jetzt? 10 Jahre? 11? 12? Ich glaube 9 mit der Ausbildung und dann noch, nicht 9 mit der Ausbildung, Quatsch, was spreche ich? 3 Jahre Ausbildung und dann war ich noch 9 Jahre angestellt. Ich habe es aber schon vergessen. Aber ja, long time.
In der Zeit hatte ich, glaube ich, ganz viele verschiedene Jobs.
Ja, ich habe dann ja auch verschiedene Sachen gemacht und die habe ich dann halt alle nebenher gemacht. Mhm. Und dann ja auch das Studium gemacht und das nebenher gemacht und ja.
Ja, wir haben gestern darüber geredet, sorry Leute, wir haben keinen Podcast aufgenommen, aber darüber, wie es so in den Kopf kommt, wenn man Yogalehrer wird, wow, ich möchte das jetzt fulltime machen. Und wie sich in manchen Leben dann das ganze Leben auf den Kopf stellt, wie man sich dann auf einmal fragt, soll ich diesen Schritt gehen, die Sicherheit zu verlassen. Manche Leute zerreißen sich, weil sie zum Beispiel schichten und dann zum Beispiel das ganze Wochenende unterrichten. Am Anfang kann man ziemlich lost sein als Yogalehrer, ist so mein Gefühl, weil ich mich, habe ich dir ja gesagt, damals in Stuttgart, am Tag in 16 Studios beworben habe und alle wollten nur 450 € Kräfte oder auf selbstständiger Basis und da war nie was Sicheres dabei. Damals haben die dann gesagt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe von Yoga-Lehrern und weil es so viele Lehrer gab, damals in der großen Stadt, war es ganz schwer, als einzelner Lehrer wirklich sichere Stunden zu bekommen. Ich bin ja dann umgezogen, um weiter als Yogalehrer und dann wirklich auch in Teilzeit als Yogalehrer zu unterrichten. Das ist auch eine rare Position, aber ich habe sie bekommen. Aber man hat diese Passion und man möchte es unbedingt machen. Und ich glaube, wir haben darüber ja auch geredet, wenn man jetzt uns sieht, wie wir heute leben, denkt man, wow, das ging voll einfach. Aber bei dir war ja, nachdem du Yogalehrer wurdest, erstmal ein Jahr, wo du ganz viel freie Insta-Stunden angeboten hast, um dir deinen Namen zu verbreiten. Ich weiß auch, du hast, glaube ich, auch noch Clubhouse ausprobiert, oder? Hm. Wie war das? Hat sich durchgesetzt?
Ja, genau. Also ich habe ja zuerst auch noch gearbeitet. Ich war ja noch in meinem Job und bin dann nach meinem Studium, als ich dann meinen Bachelor abgeschlossen habe, wusste ich schon, okay, ich möchte auf jeden Fall in Teilzeit gehen, um auch in der Zeit dann, da hat dann auch schon intensiv meine spirituelle Reise begonnen, wo ich wusste, okay, ich werde was anderes machen. Und dann ging ja alles relativ schnell, dass ich nach meinem, ja, spirituellen Erwachen, nenne ich das jetzt, wo ich damals auch viel damit zusammenhing, meinen biologischen Vater kennengelernt hatte und dann hatte ich mit der Ausbildung gestartet und ich habe während der Ausbildung auch direkt und da wusste ich schon, also ich wusste, als ich meine Ausbildung schon gemacht habe, wusste ich, ich werde ausbilden. Und deswegen denke ich auch manchmal, wenn wir ein Calling haben oder wenn wir auch schon wissen und was uns beim helfen kann, wenn wir wissen, wohin wir gehen wollen, dann machen wir eventuell gewisse Schritte nicht. Mhm. Also wenn wir was wissen, für mich war es klar, dass ich zum Beispiel nicht in Yoga-Studios arbeiten werde. Das war überhaupt gar nicht mein Wunsch. Also ich wusste, was ich mit Kyo Yoga in der Zukunft aufbauen möchte und was ich da bilden möchte. Und vor allem, weil ich auch wusste, okay, gut, wie wird, keine Ahnung, in Gyms oder so, was ist da ja für eine Verbreitung oder für ein Verständnis von Yoga. Ich bin ja nicht mal in einer, das ging, ist ja auch witzig, ich bin ja nicht mal in einer Yoga-Community. Also so, wo man das so kennt, irgendwie mit den ganz klassischen Yogis, so, ich kenne nicht mal eine Yoga-Community, sag ich voll der Paradox, sag ich ganz, ganz witzig.
Wir kennen uns, Yoga-Community des Dorfes. Also,
ja, meine
Yoga. Wir können unsere eigene Yoga-Community eröffnen.
Ja, aber ich glaube, manchmal weißt du,
das wenn ich... Starbucks-Yogis.
Wo ich, wir sagen, Miri, wenn wir morgen spazieren gehen und sie uns Kaffee mitbringt zu unserem Walk, dann sagt sie immer, der Starbucks kommt. Das ist hier unser Insider. Und ja, ich weiß, wo ich war einmal in Österreich und war da als Assistenztrainerin bei einer Yoga-Ausbildung. Und dann wurde ich halt so Sachen gefragt wie, ah ja, oder irgendwie kenne ich den Yoga-Lehrer oder die Yoga-Lehrerin oder die Community. Und dachte ich immer so, ich habe keinen Plan.
Ja, aber ich kenne das. Ich habe ich kenne viele Yoga-Lehrer hier aus der Gegend oder bei Pole Dance ist es so, dass man einfach die Lehrer kennt, weil es noch nicht so viele sind. Mhm. Aber wenn ich meine Onboardings habe bei YouTube für Yoga-Lehrer, dann sagen die oft, ja, ich würde gern so sein wie die und die. Oder die. Und dann muss ich das immer erst googeln und sage, ich kenne die nicht. Aber es wird immer so angenommen, dass du alle kennst. Und ich denke so, ja, oh mein genau. Gott, wir haben so viele Yoga-Lehrer. Mm. Ja.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt wollte ich aber gerade noch zwei Schritte kurz zurückgehen, bevor ich darauf eingehe. Und zwar waren wir, genau, bei dem, wenn wir wissen, wohin wir gehen möchten im Leben, dann hilft es, wenn wir direkt darauf zusteuern. Mm. Und deswegen... Oft kommen Menschen zu mir, die natürlich sagen, ich weiß aber noch nicht, wohin ich gehen möchte. Oder ich habe jetzt vielleicht ein Calling zu einer Sache, aber ich sehe noch gar nicht den nächsten Schritt. Und ich habe das Gefühl, dass, und deswegen sage ich auch, dass eine Yogalehrerausbildung, ganz viele, die eine Yogalehrerausbildung machen, möchten auch danach Yoga unterrichten, weil es ihnen im Leben so viel hilft. Doch ganz viele Menschen haben ihre spirituelle Praktik und machen jedoch oder gehen danach auch einem ganz anderen Beruf nach, weil es geht ja nicht darum, auch in der Yoga-Philosophie nachher zu sagen, okay, du arbeitest unbedingt als Yogalehrer, sondern durch deine andere Einstellung zum Leben, auch wenn dir Yoga super viele Perspektiven gibt, im gesamten Gesundheitsbereich zu arbeiten, hilft dir dieser Weg der Innencare und der inneren Arbeit ja herauszufinden, was möchtest du und was möchtest du nicht. Und dann werden dir gewisse Sachen bewusst und klar. Und genau wie du sagst, ab einem Punkt, wenn du als Mensch dann gewisse Träume hast oder dann siehst, hey, Person A, B, C, X, Y ist jetzt eventuell an dem Punkt und vielleicht hast du auch gar nicht den gesamten Weg eines Menschen mitverfolgt, dann hat man das Gefühl, oh, das war bestimmt einfach oder das hat man sich... Oder das, deswegen wird ganz oft gedacht, oh, das wurde Menschen geschenkt oder in die Wiege gelegt oder was weiß ich. Dieser Person ABCX hatte vielleicht einfach nur Glück. Dabei wissen sie gar nicht, wie viel lange Vorbereitung da schon passiert ist, wie du gesagt hast. Und auch bei mir. Ich habe ja damals auch frei unterrichtet und Zoom-Klassen gemacht und...
Kochklassen hast du auch gemacht während so, Covid. Ja. Das war, also ich glaube, jeder, der jetzt kommt, der weiß einfach nicht, wie viele, ich dachte immer krass, wie viele Stunden sie in Lives investiert. Mm. Und da hast du dir was aufgebaut in dieser Zeit, die echt gut war für jeden, der sich was aufbauen wollte. Ne? Mm. Aber es war ja ein Jahr, wo du jede Woche mehrere kostenfreie Lives gegeben hast. Mhm. Und Lives sind ja, sie sind Lives, aber es ist immer noch Vorbereitung dabei.
Ja, ich weiß auch, dass ich damals meine, so habe ich auch gelernt, das sage ich jetzt auch meinen Yogaschülern mit, ja, sie haben alle so ein fettes, orangenes Buch, mit welchem ich bis heute arbeite, wahrscheinlich noch nicht das gesamte Buch durchgearbeitet habe. Und ich habe damals, das wusste niemand, also niemand wusste, dass diese kostenfreien Zoom-Klassen, und ich habe die zweimal die Woche gemacht, über ein halbes Jahr, kann man es jetzt ja ausrechnen. Und ich glaube, keine einzige Klasse wurde jemals abgesagt, wurde verschoben oder irgendwas. Und ich muss wirklich sagen, ich habe irgendwann, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, weil ich ja auch meinen Job hatte und das war so schön. Und ab dem Moment wusste ich auch, dass das, was ich machen will, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ach, bekomme ich dafür eigentlich Geld oder nicht. Umgekehrt ein Paradox, war sogar damals für mich viel einfacher, Sachen, ich sag mal so, Menschen zu motivieren und einzuladen, zu sagen, kommt heute in den Zoom, hier ist einfach der Link, weil vor allem als feinfühliger Mensch, wenn du jemanden zu etwas motivieren möchtest und vor allem auch unserer heutigen Welt, dann denkt man, ach ja, klar, weil du verdienst doch eventuell daran Geld etc. Und deswegen, das fiel mir viel einfacher, alles zu promoten, wo das for free sogar war, sage ich jetzt mal. Also jetzt natürlich ist es auch ein anderer Punkt wie damals, wo ich dann begonnen hatte, wo ich dann dachte, okay, darf ich jetzt meine Arbeit monetarisieren? Das ist ja auch dieser erste Punkt, wo ich damals zurückdenke, wo ich jetzt natürlich an einem ganz anderen Punkt bin. Aber in diesem halben Jahr, da gab es eine Zeit, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ach so, das war ja nicht mal, das war nicht mal auf Spendenbasis. Ich hatte nicht mal irgendwie angeboten, was ich heute rückblickend niemandem empfehlen würde und auch auf gar keinen Fall mehr wieder so machen würde, weil, und das kam dann nämlich zu einem Punkt nach einem halben Jahr, wo dann mein Körper sich zurückgemeldet hat, stopp, das kannst du nicht mehr so machen. Und man muss dem Menschen auch eine Möglichkeit geben, sich zu bedanken und was zurückzugeben, weil sonst sind wir dann hier wieder auch beim Thema, ja, auch Karma, also bedeutet gerade so Spenden- und Donation-Basis-Projekte sind dann ganz gut. Und einfach die Möglichkeit zu geben, weil viele Menschen möchten was zurückgeben. Und das ist einfach voll wichtig für unseren Energiefluss im Universum. Und ja, das habe ich, schau mal, das sind so Sachen, an die habe ich komplett vergessen, dass ich da live war und auch in der Covid-Zeit, weil jeder war zu Hause und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich war dann ja auch so im veganen Kochen drin und dachte, hey, jetzt kochen wir heute mal zusammen live. Und ja, das war, also ich muss echt sagen, das ist Bhakti-Yoga. Das ist halt der Weg auch des Herzens-Yoga. Das ist, wenn du wirklich das, was du machst, gerne machst. Mhm. Und gerade wenn wir auch unser, ich sag mal, unser Hobby oder unsere Leidenschaft zum Beruf machen möchten, ich glaube, viele Menschen sehen nicht, dass beispielsweise Geld einfach nur ein Energiekanal ist und ein Energiefluss und dass wir hier ein anderes Verhältnis dazu kreieren dürfen. Und zu jeder Energieform hat jeder Mensch gewisse Glaubenssätze. Und deswegen fließen auch manche Energien nicht, manche Energien sind mit Scham behaftet. Bestes Beispiel, Thema Geld. Das ist auch mit so viel Scham behaftet. Man spricht nicht über Geld oder man darüber oder überhaupt. Oder wer zahlt jetzt die Rechnung oder macht man Hälfte, Hälfte? Ja, deswegen, man sieht oft nicht. Und da sind wir dann auch beim, wie kannst du in das Leben vertrauen, dass wir das wenig wissen müssen.
Ja, was wir auch oft wollen, also zum Wie ist das Wann. Also bei mir ist es oft so, dass Leute zum Beispiel kommen und sagen, wann habe ich diese Zahl erreicht oder wann werde ich das und das erreichen. Und Yoga ist ja auch, mach es und es wird kommen. Ja. Und wir sind heutzutage ja gewöhnt, dass wir immer, zum Beispiel, wir nehmen eine Tablette und wir wissen, in 7 Stunden wirkt sie oder sie wirkt sofort, so eine Schmerztablette. Wir wissen, wie wir Dinge schnell machen können. Und diese Geduld wieder zu üben, auch im Yoga, dieses mach es, finde ich, als Yogalehrer darf man sich ganz, ganz oft auch an die spirituellen Dinge erinnern, weil wir da sehr wieder dahin ziehen, in so eine moderne, hektische Welt zu kommen, wo alles schnell gehen muss. Und du denkst so, was mache ich falsch? Wenn jetzt zum Beispiel du als Yogalehrer Aber auch egal, was du machst, auch wenn du hier einen Strickkurs online anbietest, wenn du da einen Workshop anbietest oder ein Webinar und kein Mensch kommt, völlig normal. Also das kann auch passieren. Mhm. Und dann denkt man, mache ich es vielleicht falsch und gibt nach einer Woche auf. Aber es gibt ja zwei Wege, ein Ziel zu erreichen. Entweder du gehst dran und es ist so, wow, es funktioniert. Oder du wirst getestet, es funktioniert nicht. Oder du wählst die Sicherheit. Da sind wir bei meinem Weg. Ich wusste ganz früh, was ich wollte und habe dann immer aber noch die Sicherheit von einer Anstellung gesucht und gedacht, ich brauche das, ich bin noch zu klein. Oh. Und die Jobs wurden immer schlimmer von Job zu Job. Und das war auch so ein Zeichen, so jetzt geh endlich in die Selbstständigkeit. So, ich dachte, also beim letzten Job habe ich so gesagt, wenn ich mich jetzt noch irgendwo bewerbe, das wird die Hölle. Ich glaube, es klingt so komisch, wenn wir das sagen für normal Lebende, aber ich glaube, das Universum hat einfach so gesagt, jetzt mach es oder ich gebe dir einen richtigen, schlimmen Scheißjob, ja. Und das ist ja bei deiner Yoga-Lehrer-Ausbildung tatsächlich das, wo ich dir gesagt habe, als ich Assistant war, aber auch dem, was ich jetzt so gesehen habe, auch von außen. Deine Yoga-Lehrer-Ausbildung zielt nicht darauf ab, dass man technischer Yoga-Lehrer wird und sagt, ja, ich kann jetzt den Krieger, ich kann die Planke, ich kann das und das, sondern dass man wirklich wieder in diese Ursprünge des Yogas kommt und in diese Spiritualität. Ihr lest die Bhagavad Gita, dieses Buch, das ich nicht aussprechen kann, wie es gesagt wird. Genau. Und das sind alles Dinge, die so einzigartig sind in deiner Ausbildung, die ich in Deutschland tatsächlich in keiner anderen Ausbildung gesehen habe und die so wichtig sind für Yoga-Lehrer, aber auch natürlich für andere, also jeden Yogi, jeden Menschen, die du wirklich von deinem Herzen weitervermittelst, weil du ja auch weißt, das Technische, dieses, wie mache ich eine Planke, wie mache ich irgendwas, das kommt. Also wenn ich mein Yoga-Teacher-Training anschaue, dann weiß ich, in welchem Winkel du stehen musst und so. Aber ihr habt das Kapitel gelesen, als ich da war, über das Salz im Wasser und wir sind alles eins. Habe ich noch nie als Yogi zuvor davon gehört. Und ich dachte so, wow, das muss jeder. Leute, die Website hat jetzt geöffnet. Ihr müsst, wenn ihr ein Yoga-Teacher-Training in Deutschland sucht, kommt zu Keyworld.
Ich muss gerade so lachen, weil wir machen ja immer bei mir in der Ausbildungsgruppe so Feedbackrunden. Und ein Feedback war eben, ja, das Lesen von den Upanishaden. Das kann dann manchmal schon die Konzentration erfordern. Und ja, ich muss sagen, dieses Jahr reisen viele meine Auszubildenden von wirklich sehr weit weg an. Mhm. Und so eine Ausbildung ist wirklich super intensiv. Und deswegen, das ist zum Beispiel ein Step von, was mache ich das nächste Jahr anders? Ich meine, jeder, der sich beispielsweise jetzt ein Jahr früher entscheidet, beim nächsten Jahr teilzunehmen, hat einmal A, viel mehr Vorbereitung, kann gewisse Sachen einfach noch mehr herumplanen. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, ich glaube, sie hatte sich noch 1,5 Wochen vor dem Start angemeldet, was ja eine mega Entscheidung ist. Und ich habe ja auch das erste Training dann, ich sag mal etwas später, obwohl es dann feststand, dann auch wirklich ausgeschrieben. Und das sind so Sachen, weißt du, so Learnings, so man merkt, gut, jetzt wird dann von Jahr zu Jahr die Teacher-Trainings früher ausgeschrieben. Ich meine, ich plane ja auch die eines Tages, ich lebe ja nicht mehr in Deutschland, sie auch woanders stattfinden zu lassen. Aber deswegen, natürlich kann ich auch jeden ermutigen, der in Deutschland ist und der sagt, okay, ich werde jetzt nicht nach Indien reisen oder eventuell nach Dubai reisen, etc., das dann beispielsweise auch in Deutschland zu machen. Weil ja, in Deutschland wird es auch auf Deutsch stattfinden. Irgendwann werden die Teacher-Trainings ja auch auf Englisch sein. Und ja, auf jeden Fall, genau war das, musste ich gerade so schmunzeln, weil du das mit den Upanishaden gesagt hast, wo ja, eventuell die Upanishaden sind auch wenn man sie nicht selber liest, können sie schwer zu verstehen sein, also solche Texte. Und was jedoch der Kern deiner Aussage ist, dass unabhängig, ob wir die Upanishaden lesen oder nicht, und eben wird in meiner Ausbildung steht eben dieses alte Wissen im Vordergrund. Und natürlich geht es auch um die Asanas. Und das war auch ganz schön, dass viele meiner Studenten auch eben kamen, weil die Ausbildung, weil genau dieser spirituelle Teil im Vordergrund steht. Und ironischerweise haben dann doch alle so viel Spaß an der Asana-Klinik gehabt und gemerkt, wow, also eine meiner Teilnehmerinnen hat in der Ausbildung sich dazu entschieden, jetzt sogar noch eine Yin-Yoga-Ausbildung zu machen. Wahrscheinlich hast du sie dazu inspiriert mit Yin-Yoga. Und ja, das finde ich halt schön. Und das ist das Schöne am Yoga. Da öffnen sich so viele Tore. Und wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen, der einfach auch unser gesamtes Commitment erfordert und vor allem auch ja, geistig, psychisch, emotional, spirituell, nur die Harten kommen in den Garten. Also ich kann es nicht anders sagen, vor allem in der Ausbildung, in dem Prozess, da wird extrem viel passieren. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Was würdest du sagen, hättest du damals vielleicht anders bei deiner Ausbildung gemacht oder was ist damals denn in deiner Ausbildung passiert? Wir haben ja beide gesagt, wir haben uns ja beide von unseren Freunden getrennt.
Ja.
Ja. Alles geht in die Brüche, Leute, also überlegt es euch.
Nee, es geht ja nicht in die Brüche, sondern ganz oft also, fällt man vielleicht auch Entscheidungen, die getroffen werden, weil du denkst, so muss es sein und du dir vielleicht überlegst, also wir sind ja zwei Reisende, unser Leben, wenn man das jetzt hier auf dieses Dorf betrachtet zum Beispiel, ist völlig verrückt. Mit 30 hätten wir eigentlich ein Haus bauen müssen, hätten schon verheiratet sein, ein Hund, ein Kind. Und du fragst dich natürlich dann, stimmt was nicht mit mir? Und natürlich, du gehst dann ins Yoga-Teacher-Training und bist vielleicht mit deinem Partner zusammengekommen, zum einen ja, weil du ihn liebst. Bei uns war es so, dass wir dann eben während der Reise Freunde geworden sind. Aber ich auch wusste, okay, ich habe diese Entscheidung vor allem auch getroffen, weil ich sehr oft mit anderen Menschen zusammen war zu diesem Zeitpunkt, die auch ein reisendes Gemüt hatten, würde ich sagen. Mhm. Also die auch diesen nicht festen Lebensstil mochten, die absolut, ja, wie nennt man das, ihren Job immer wieder gewechselt haben. Mhm. Also die halt, heute bin ich das, morgen bin ich dann irgendwo in Bali, dann bin ich die halt kein
Reisende.
Ja und kein so deutscher Bürger, der im Büro sitzt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mit diesem echt lieben Menschen zusammenzukommen, der einfach dieses normale durchschnittliche Leben geführt hat, weil ich dachte, vielleicht werde ich dann normal, weil ich mir immer auch ich habe mich immer gefragt, was stimmt nicht mit mir? Mhm. Du musst doch ein Haus bauen und irgendwas. Nee, du musst ja in dieses normale Leben auch reinkommen und dann auf einmal rauszufinden, nee, es ist nichts falsch mit mir, jeder kann ein anderes Leben haben.
Ja.
Und was ist mein, wie möchte ich in Zukunft sein? Und dann rauszufinden auch, ich mag diesen Menschen ganz arg, aber es wird nicht so sein, dass wir unser Leben zusammen verbringen, weil ich diese Entscheidung auch aus dem Kopf getroffen habe, damit zum Beispiel meine Eltern zufrieden sind oder so. Ne? Also solche Sachen kriegst du dann, du kriegst ja unglaublich viel raus, was möchte ich, wer bin ich? Okay, bin ich verrückt oder bin ich es nicht? Jeder ist ein bisschen verrückt, aber einfach auch rauszufinden.
Wie verrückt bin ich?
Also bei mir war es halt so, ich habe mich immer gefragt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe mich immer gefragt, was ist falsch mit mir? Warum kann ich nicht an einem Wohnort für mehr als 6 Monate wohnen? Warum fühle ich so, dass ich zum Beispiel in meinem Job, wenn ich da nicht schnell irgendwie aufgestiegen bin, dass ich dann gelangweilt bin und mir denke, ja, okay, suche ich mir einen neuen Job. Und dann beim Yoga wurde gesagt, wir Menschen, unser Lebensweg ist so, dass wir uns immer weiterentwickeln eigentlich. Dass wir, früher sind wir ja gereist und so, dass du ja auch jung bleibst durch neue Umfelder, durch immer wieder neue Impressionen, dass du nicht lazy wirst. Und dann rauszufinden, hey, ich bin nicht falsch, ich bin einfach aktiv. Und es ist gesund. Klar, wenn man jetzt jeden Tag woanders lebt, ist es nicht gesund, aber dass das eigentlich gesund ist und dieses, ich schaue jeden Tag aus dem Fenster im gleichen Ort, ich habe jeden Tag dasselbe zu tun, eigentlich und jeden Tag zum Beispiel im selben Job, mit demselben Gehalt, in derselben Stelle fürs 40 Jahre oder so, dass das eigentlich das Ungesunde ist. Dass ich eigentlich völlig normal bin. Aber das hat die Yoga-Ausbildung gebraucht. Und dann dieses auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, ich bin doch normal, auch wenn ihr alles sagt, das ist verrückt. Und dann auch halt die selbst, weißt du, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich werde Yoga-Lehrer, egal was die anderen sagen. Du lebst ja für dich, also auch dein Leben. Ich glaube, das ist als Yoga-Lehrer, du beschäftigst dich ja auch schon mit dem Tod, dass du sagst, what done, ne? Was passiert? An der Frage bin ich noch nicht. Aber einfach auch so, ich glaube, das ist viel nicht bewusst, zu sagen, okay, ich habe diesen Körper, dieses eine Leben. Ich habe vielleicht 80 Jahre. Und
vielleicht auch zu noch, wagen, noch eine Woche.
Ja, also dieses... oft machen wir Dinge, die wir einfach machen müssen und denken, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich da und da hingehe. Aber mit 70 oder mit 80, vielleicht bist du dann nicht mehr bereit, Langstreckenflüge zu machen. Mhm. Und dann denkst du, ich wollte mein ganzes Leben lang Australien sehen und war da nie. Mhm. Und du?
Ja, was würdest du aber sagen, bevor ich dann gleich... zu den Veränderungen kommen, die bei mir auch während der Ausbildung passiert sind, weil das ist tatsächlich was, wo du hattest mich daran erinnert. Ich wusste, ich habe total vergessen, dass ich damals, als meine Ausbildung begonnen hat, noch in einer Beziehung war, was jedoch auch eher eine kürzere Beziehung war, also nicht mal knapp ein Jahr, und die dann auch zu Ende gegangen ist. Und weil sich so viel verändert, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar, da hattest du mich dran erinnert, wo du das gesagt hattest. Was hat sich noch bei dir verändert während der Ausbildung? Du hattest ja auch das mit dem Müsli erzählt. Willst du das teilen? Das fand ich ja so lustig. Oh mein Gott.
Also vor der Ausbildung war ich sehr...
Und Miri hat ihre Ausbildung auf Kopanja gemacht. Oh mein Gott.
Vor der Ausbildung war ich nenne es immer sehr deutsch. Das heißt, es gibt einen Plan, da steht drin, es gibt morgens Müsli. Und es gibt morgens Frühstück. Und die und die Zeiten passiert das und das. Und ich war ja auch in einem Beruf, wo du viel mit Deadlines gearbeitet hast, wo du einen genauen Plan hattest. Und jetzt weißt du, dass ich zu dieser Ausbildung kam und es gab am ersten Tag kein Müsli. Und am zweiten auch nicht. Und dann haben wir uns da zusammengeschlossen, also die anderen Yogis auch, und haben uns beschwert, dass es kein Müsli gibt. Und es war wirklich schlimm, dass es kein Müsli gab. Und wenn der Lehrer zum Beispiel gesagt hat, der hatte in der dritten Woche den Plan, dass wir einfach außerplanmäßig uns nicht an den Plan halten von der Yoga-Lehrerausbildung, die im Internet stand, sondern dass wir außerplanmäßig auch noch woanders hingehen und da eben eine Pole-Dance-Stunde machen, tatsächlich war geplant. Und das steht nicht im Plan. Ich will Yoga-Lehrer werden. Warum das denn jetzt? Am Ende weiß ich natürlich, okay, das lag daran, dass ich da auch eine krasse Blockade hatte, mich dazu blamieren, dass ich auch zu der Zeit auch, ja, da echt gegen Veränderung so war. Also nicht, ich glaube, ich war schon so krass an Pläne, Kontrolle gebunden und dann nach der Ausbildung, jetzt, wir können im falschen Zug sitzen und irgendwo am Ende von Griechenland ankommen und ich sage zu meinem Freund, ja, dann schauen wir halt, was hier frei ist. Und also da bin ich total flexibel geworden, wenn es kein Müsli gibt, dann denke ich auch so, scheiß drauf. Aber
du bist mega entspannt
und gechillt. Ja, aber das war ich gar nicht während der Ausbildung. Ich war so, wenn die Ausbildung um 8 Uhr steht, da Yoga beginnt, so, und jetzt beginnt es um 8.10 Uhr. Da hätte ich, da habe ich so eine
Heart. Gib mir das Geld zurück.
Was passiert jetzt? Hilfe, ja. Mhm. Ey, da wäre ich, also da ist in mir die Pumpe gepumpt. Und bei dir?
Ja, also ich denke so in Anführungsstrichen, wie das vielleicht nach einem, wie du das jetzt gesagt hast, typisch deutschen oder eventuell oberflächlichen Beispiel in Anführungsstrichen klingt, geht es da ja um was total Tiefes. Und zwar, wer weiß, was das mit deinem Unterbewusstsein dir an sich an Stabilität geschenkt hat. Ja, also ich würde jetzt direkt so denken, dass du das Gefühl hattest, dass hier eine Vereinbarung stattgefunden hatte und du dich dann eventuell nicht wahrgenommen gefühlt hattest oder nicht gehört oder eventuell auch verunsichert oder okay, warum startet das jetzt nicht? Wenn wir zum Beispiel gerade in Deutschland mit Pünktlichkeit aufwachsen, was ja auch wie eine Konditionierung ist, ich meine, jeder von den Deutschen kennt es bestimmt, wenn wir irgendwo Urlaub machen. Ja, was es da überhaupt, wie viele Witze gibt. Ah ja, die Deutschen, die sind immer pünktlich, es wird ja auch total gewertschätzt.
Die Liege reservieren.
Die Liege reservieren und so weiter. Ja, also das sind ja einmal Sachen, die wir gewohnt sind. Und was dann nicht so stattfindet, dann ist das einfach für das System total, ja, ich sag mal total überfordernd eventuell. Und gleichzeitig können da im Unterbewusstsein ja auch noch andere Sachen passieren, dass es eben darum geht, kann ich dem dann vertrauen? Und ich habe das mir jetzt so eingeplant, das bringt mich jetzt aus einem Gefühl der Sicherheit oder Komfortzone. Und ja, gerade in der Ausbildung kommen eben Sachen hoch, wo eben auch vor allem alle alten Muster hochkommen. Also bei mir, also jetzt in der Ausbildung, hatte auch jemand geteilt, dass dadurch, dass es ja eine Abschlussprüfung geben wird und Hausaufgaben gibt, dass da ein Moment war, wo das zu einem Gefühl so ein bisschen der Überforderung kam. Aber wir sind diejenigen, die entscheiden, lassen wir uns stressen und wie gehen wir mit Sachen um. Und ja, vor allem bei einer Yoga-Lehrerausbildung, deswegen meinte ich das vorhin, geistig, emotional, spirituell und psychisch, darf man da gewappnet sein, weil Yoga wird alles an die Oberfläche bringen, ja. Und das sind vor allem auch unsere, in unseren Zellen, in unserem Körper speichern wir auch alle Emotionen und Erinnerungen. Und wenn da Menschen beginnen, das erste Mal in gewisse Körperhaltungen beispielsweise zu kommen, und da sind wir auch wirklich bei der Kraft der Asanas, was da geweckt werden kann, was da passiert auf einer unterbewussten Ebene. Also ich weiß, wo ich bei meinem Advanced Teacher Training war und mein Yoga-Lehrer mit mir Chakrasana, das ist das Rad, vorgeführt hatte und ich da also kopfüber, also sozusagen nicht vom Boden, sondern aus der Luft. Also er hat sozusagen, wie mich dann unterstützt, am Boden aufzukommen, als er wollte zeigen, wie man so eben Hands-on geben kann. Und ich bin dann ja bestimmt 6 oder 7 Mal in das Rad gekommen. Und was ist geschehen? Einen Tag später war ich krank. Und das Teacher Training ging noch weiter. Also das Advanced Teacher Training, das war am Stück. Also meine Grundausbildung habe ich über ein paar Monate verteilt gemacht. Und dann mein Advanced Teacher Training war am Stück. Und ja, dann war ich so frustriert, da kam alles in mir hoch und zwar, oh mein Gott, jetzt bin ich krank, jetzt kann ich nicht teilnehmen, und da kam damals noch so viel hoch, weil ich glaube, das war dann auch, mein Advanced Teacher Training war, wo dann, ich glaube, war das kurz nach Covid, auf jeden Fall, oder nee, das war dann, glaube ich, schon meine Pranayama-Fortbildung, also wo es dann intensiv, also um das Thema, also Pranayama bedeutet Atemübungen, ging. Und dann hieß es, ich soll einen Covid-Test machen. Ich so, ich mach diesen Scheiß-Test nicht. Und dann hieß es, okay, dann darfst du gehen. Ich so, alles klar, dann gehe ich. Da kam alles nach oben. Und ich so, das stecke ich mir nicht in die Nase. Und ja, auf jeden Fall, am Ende habe ich diesen Test gemacht und der war negativ. Und ja, und das war deswegen, also da kam alles hoch. Da kam das Covid-Thema hoch, da kam, als ich krank war, kam, dann dachte ich überhaupt, warum soll ich jetzt diesen, also da kam alles hoch. Dann habe ich mich geärgert, weil ich dachte, ich glaube, jemand anderes war auch krank. Dann dachte ich, jetzt habe ich mich hier angesteckt. Und das war genau mein Prozess und das sieht man nicht. Weil was hatte mir das damals zum Beispiel gezeigt? Das hat mir gezeigt, Surrender. Und zwar habe ich so oft, wo ich früher auch in meinem Arbeiten, Hustle, war mir nicht erlaubt, wenn ich krank bin, eben zu sagen, das ist jetzt so. Mhm. Und mich dann auszuruhen. Ich muss gerade überlegen, war ich sogar zweimal bei meinen Teacher-Trainings bin ich krank geworden. Und das meine ich, da passiert so viel, da merken wir eben, wie Körper, Psyche zusammenhängen. Und ich war krank in Form von einer Erkältung. Das ist was Leichtes. Ich hatte auch jetzt bei meinem Teacher-Training waren auch ein paar und auch nach dem ersten Teacher-Training-Wochenende dann angeschlagen, habe ich gesagt, deswegen ist es so wichtig und das Wichtigste, auch wie bei mir damals, als mich so getriggert hat und vor allem, oh mein Gott, was der Lehrer in uns hochholt, war dann in diesem Moment, war dann, wo ich dachte, ich gehe, ich will dich nie wieder sehen, weil ja, man wird ja gespiegelt, man wird ja getriggert und alles kommt nach oben und das ist eben das Ding, ich war dann auch noch krank und wenn wir im Prozess sind, dann sehen wir nicht klar. Und deswegen holen wir uns ja einen Mentor, deswegen holen wir uns ja einen Coach oder einen Lehrer, einen Trainer, der den Überblick behält, der die Vogelperspektive behält, der das gesamte Bild betrachtet. Und ja, genau, also das war jetzt nicht bei meinem ersten Teacher-Training und ja, das erste Teacher-Training, das hat wirklich, also das hat auch den Grundstein gesetzt. Ich hätte ja, meine Ausbildung hätte damals, meine Schule hat ihren Standort unter anderem auch in Goa, also in Indien, in der Schweiz und an zwei Standorten in Deutschland, ich glaube mittlerweile sogar mehr. Und das war damals auch so ein Zufall. Ich bin ja über universale Führung, habe ich ja zu meinem Lehrer gefunden und zu meiner Schule. Und dann hatte die Ausbildung in Esslingen stattgefunden und ich habe ja in Ostfildern gewohnt. Und dann dachte ich, also erstmal, was ist das für ein Zufall? In Esslingen. Also welche Yoga-Lehrer-Ausbildung findet in Esslingen statt, beim DIK? Und dann hatte ich mich darauf schon so vorbereitet und gefreut und wusste, wow, es geht los. Und dann waren da zu wenig Anmeldungen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ein halbes Jahr später nach Bonn kommen könnte und in NRW dann meine Ausbildung mache. Und ich so, na, ich komme überall hin. Und ohne zu schauen, was weiß ich, wo werde ich da übernachten, wie fahre ich da hin, wie kriege ich das dann mit meiner Arbeit geregelt, wusste ich, das werde ich machen und habe das dann auch abgesprochen, im Vornherein. Und bedeutet, ich habe mich relativ lange auch schon auf mein Teacher-Training vorbereitet und zurück auch zu kommen zu dem Thema Beziehung, dass, ja, es war damals wie so eine, ja, tiefe Sommerliebe-Romanze. Es war auch ein echt toller Partner, den ich hatte. Wir waren einfach jedoch an anderen Lebenszweigen und Lebenswegen. Und in mir hat das, denke ich, meine Intuition schon zu Beginn gewusst. Und dann war es auch so, dass meine Ausbildung ja verschoben wurde. Also bedeutet, wir waren vielleicht ein Dreivierteljahr, ein Jahr zusammen. Und vermutlich hätte meine Ausbildung wie geplant früher begonnen. Hätten sich vielleicht unsere Wege schon früher getrennt, weil das war auch genauso bei mir der Übergang, wo ich dann einfach ja sehr viel von meinen Routinen und meinen Gewohnheiten geändert hatte. Und also mein damaliger Partner war unglaublich supportive und alles. Also echt ein toller Partner und Mann ist er gewesen. Aber das hatte dann, ja, die Wege haben sich dann einfach getrennt und man hat sich dann auch trotz, ja, dass da noch starke Emotionen da waren, gesagt, okay, das ist jetzt besser, dass wir getrennte Wege gehen. Und ja, alle Trennungen sind schmerzhaft, aber manchmal passt es dann halt irgendwo nicht mehr. Und ja, also meine Ausbildung war super viel. Ich glaube, in meiner Ausbildung, ich glaube, in der Grundausbildung hatte dann das allererste Mal Covid begonnen. Mein Gott, wir haben auch darüber geredet. Man weiß gar nicht, wie lange ging das Jahr. Es hat begonnen und dann war es wieder weg und dann kam es wieder und hier und links und rechts. Und ja, und ich denke, ja, und dann ging es eigentlich super schnell. Ich habe in der Ausbildung, mein Secret Friend war heute oder ist heute einer meiner engsten Freundinnen, mit die dann ja auch nach Dubai gezogen ist. Und ja, vieles hat sich verändert. Mein Freundeskreis, mein Beruf. Ich habe während der Ausbildung dann auch begonnen, schon zu unterrichten. Meine gesamten Gewohnheiten hatten sich verändert. Ich habe dann ja damals auch begonnen, mich dann vegetarisch, vegan zu ernähren. Also es war so viel. Und vor allem, ja, kam auch in der Ausbildung extrem viel hoch. Also es ist auch was ganz Normales. Es gab auch Wochenenden, obwohl es mir so Spaß gemacht hat, aber wo ich auch kurz dachte, oder nee, ich bin mir nicht sicher, habe ich auch gedacht, oh, ich mache nicht weiter. Aber wenn sowas kommt, ich hatte das dann in diesem Moment, wo ich gesagt hatte, wo ich bei der Fortbildung war und dachte, oh mein Gott, jetzt gehe ich. Was aber nichts mit der Ausbildung zu tun hatte. Und das ist genau, da können eben Muster hochkommen. Bei mir war ein ganz klares Muster, was ich hatte seit meiner Kindheit, und das war Flucht. Sobald es zu arg weh tut, bin ich geflohen. Also wo ich das erste Mal meine erste große Liebe hatte, ja, eine sehr rückblickend, meine erste Liebe, eine sehr toxische Beziehung. Ja, das war einfach eine Verliebtheit, die aufgrund von Verwundungen zustande gekommen ist mit meinem damaligen Partner, der 4 Jahre älter wie ich war. 4 Jahre sind gar nicht viel, aber wenn man 13 ist, dann ist 4 Jahre damals in der Jugendzeit, da war das so, hey, zu ihm, wie kannst du nur? Und ja, ich weiß natürlich auch, was ich da angezogen hatte. Wir waren auch in einer Vektorkreisliebe. Das hat mir ja meine Oma Astrologin, sie hat mir immer mit jedem Partner gesagt, also hier und da pass auf und hier prophezeit und oh, Vektorkreisliebe, das ist ganz, ganz, ganz ein ganz gefährlicher Kreislauf. Das hatte ich 2 Mal und das ist wirklich, ja, einfach nur krass, weil die Vektorkreisliebe, um das hier mal kurz zu erklären, es gibt, Wissenschaftler haben, also astrologisch gesehen, gibt es immer mit einem Sternzeichen oder wenn man eben die Geburtsdaten mit jemandem vergleicht, ein Match. Sagen wir jetzt mal, du und ich. Wir könnten jetzt zum Beispiel Feuer und Eis sein oder Feuer und Eis oder Wärme und Geborgenheit oder eventuell vielleicht auch was nicht so ganz passt, aber an sich gibt es immer ein Match. Und damals wurde auch mit Königen und mit Zaren wurden eben diese verschiedenen, ja, ich sag mal, wie Studien gemacht, dann eben auch aufgrund ihrer Astrologie. Und ich weiß nicht genau, sagen wir jetzt mal, ich weiß gerade nicht genau die Zahl, aber von 124 Matches, die es gibt, fallen 12 Konstellationen in die Vektorkreisliebe. Und das ist sozusagen die Liebe, die Wissenschaftler nicht erklären können. Die führt dich wie in so ein Loch und die kann dich zu einem, ja, ich würde jetzt auch nicht direkt sagen toxische Beziehung, aber die kann dich zu einem Hoch führen und auch zu deinem tiefsten Tief. Und das ist schon spannend, weil ich hatte 2 Mal so eine Vektorkreisliebe und ich kann echt sagen, das passiert da mit dir und da, ja, kannst du gefühlt wie in den Wahnsinn kommen oder dich wie in den Wahnsinn treiben lassen. Das ist halt das Schwere, weil die Hochs sind halt so krass und die Tiefs sind halt so tief. Und ja, ich glaube, direkt heute würde man sagen, sowas sind diese toxischen Beziehungen oder On-Off-Beziehungen. Aber astrologisch gesehen gibt es ein anderes Wort, das ist die Vektorkreisliebe. Und es gibt jedoch auch Vektorkreislieben, die funktionieren. Also das bedeutet eben nicht, dass es, glaube ich, dieses Gefährliche, dass es in dieses Auf- und Abgeben gehen kann. Und es ist eben, ja, von den Wissenschaftlern gesagt, eine unerklärliche Liebe. Und ja, das war meine erste Beziehung. Und zum Ende davon, das war ja auch dann die Zeit, wo ich dann danach, also wo es mir total schlecht ging auf allen möglichen Ebenen und wo das erste Mal in dieser Beziehung wir getrennt waren, mein Partner und ich, bin ich, um jetzt nämlich zurückzukommen, worauf ich hinaus wollte, von zu Hause abgehauen. Ja, und ich war da in dieser Woche auch zufällig, war ich krank und hatte Fieber. Deswegen hat sich da meine Familie auch total gesorgt. Dann habe ich da, oh mein Gott, Polizei gesucht mit Hubschrauber und Hunden und komplettes Drama, wo ich, ja, 13 war und meine arme Family. Und ja, aber was habe ich gemacht? Warum bin ich gerannt? weil man rennt weg vor seinem Schmerz. Und das war dieses Krasse. Ich bin rausgerannt. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Und ich dachte, wohin soll ich eigentlich? Und es war Winter, es war Februar. Das weiß ich noch genau, Februar oder März. Und genau, ich hatte eben 40 Grad Fieber. Und ich dachte, und dann bin ich einfach gerannt. Und ich habe am Ende mich bei einer Freundin, wo ich wusste, da ist der Keller offen, habe ich mich im Keller hingelegt, neben der Waschmaschine. Und da wurde ich dann auch irgendwann gefunden. Und ich war natürlich dann im Inneren, ist man ja dann froh auch, dass man gefunden wird. Und dann wurde ich eben nach Hause gebracht. Und ja, und egal, wo man ist, so der Schmerz ist dann halt noch da. Und in diesem Alter weiß man ja nicht, wie man damit umgeht und was man macht. Und diese Emotion hat dann damals bei mir auch zu einem selbstverletzenden Verhalten geführt. Und das sage ich auch immer, wenn sich Menschen selbst verletzen oder wenn Menschen mit dem Gedanken spielen, sich eigentlich ihr Leben zu nehmen, dann ist es nicht das Leben, was sie sich nehmen wollen, oder dann ist es nicht, dann möchte man sich selber eigentlich nicht schaden, aber man möchte vor diesem Schmerz flüchten und man möchte diesen Schmerz nicht mehr fühlen, aber das versteht man nicht und das versteht man vor allem nicht, wenn man klein ist und dann projiziert man alles auf sich und man denkt, man weiß auch gar nicht wirklich so, was macht man und wie geht man damit um und wie geht man mit diesen starken Emotionen um? Wie geht man wirklich mit diesem, wie geht man mit diesem Schmerz um? Und als ich dann wirklich meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, habe ich zum ersten Mal gelernt für mich. Und der spirituelle Weg war nach vielem, was ich 15 Jahre davor gemacht habe in meinem Leben, der Weg, der mir gezeigt hatte, wie ich mit diesem Schmerz umgehe. Und ich weiß, dass viele Menschen, jeder von uns hat seine eigene Leidens- und Schmerzensgeschichte, doch umso tiefer der Schmerz, umso tiefer fühlen wir irgendwann. Und jeder, der sich hier gerade angesprochen fühlt, der weiß, dass wenn du auch tief fühlst oder wenn du, und ich bin dazu zum Beispiel auch noch hochsensibel, wenn wir so tief fühlen, dann können wir manchmal nicht verstehen, warum andere Menschen nicht so tief fühlen oder dann, warum andere Menschen was nicht verstehen oder unsere Gefühle nicht verstehen und fragen uns, wie kann jemand jetzt A, B, C oder D oder was auch immer sagen und wie kann man nicht an etwas denken? Und jeder, der hier dieses Gefühl hat, damit zu resonieren, ich kann dich nur dazu motivieren, dass du dir nur wirklich sagen kannst, auch wenn das hart ist, aber das hatte mir geholfen, für mich herauszufinden, nicht jeder kann einfach so fühlen wie du. Und das darf man lernen zu akzeptieren. Und man kann nur lernen zu akzeptieren, zu wissen, dass jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns ist anders und jeder von uns, nur jeder von uns ist für seine eigenen Emotionen verantwortlich und kann lernen, wie er mit ihnen umgeht und am besten umgeht und vor allem sie auch zu fühlen. Und manchmal ist es so schwer und herausfordernd, diesen Weg zu gehen. Und deswegen möchte ich das da wirklich sagen, dass, wie du das gesagt hast, manchmal sieht man das nicht. Ah, wo ist dieser Mensch durchgegangen? Oder was hat dieser Mensch vielleicht für eine Geschichte? Oder wie du es vorhin gesagt hast, dass dieser Mensch vielleicht jetzt A oder B erreicht, aber man weiß auch gar nicht, durch was ist dieser Mensch eigentlich durchgegangen? Und das kann uns auch nur dazu bringen, zu wissen, mit jedem Verständnis zu haben für deren Geschichte und nicht zu verurteilen, weil wir nie wissen, hey, durch was geht derjenige gerade vor uns durch. Und um hier im Abschließen zu sagen, ja, Yoga hat mir geholfen zu verstehen, dass wenn ich mich verstehe und dass wenn ich mit mir einen anderen Umgang finde, auch andere Menschen beginnen, anders mit mir umzugehen und beziehungsweise wir gehen anders mit Menschen um und wir nehmen dann auch alles anders wahr und wir verstehen auch, dass viele Dinge nichts mit uns persönlich zu tun haben. Ich meine, das kennst du ja bestimmt auch, wenn du jetzt mit deinen Schülern arbeitest, dass als Yogalehrer es auch so wichtig ist und dahin bringt dich der Yoga-Weg, dein Selbst so gut zu kennen, dass nichts im Außen dich erschüttert. Dass alles, was auf dich projiziert wird, du weißt, hey, zum Beispiel, wo du weißt, du kennst deine Wahrheit. Und da hast du ja auf deinem Weg auch voll viel, glaube ich, mitgenommen in verschiedenen Bereichen, wo du gemerkt hast, okay, ich lasse mich nicht von meiner Wahrheit erschüttern. Und jetzt sind wir im Deep Talk angelangt.
Ja, ich weiß gar nicht, du hast einmal gesagt, um Hustlen. Leute, erinnert ihr euch noch vor 10 Minuten? Da wollte ich noch sagen, bei mir war das so, also du weißt es schon, aber die Hörer nicht, dass ich am Anfang ganz oft wütend war auf meinen Yogalehrer. Und eigentlich war ich nur wütend auf mich, weil ich die Dinge nicht kann oder weil irgendwas nicht so läuft, wie ich es will, weil ich mich selbst nicht so akzeptiert hatte. Und dann war ich wütend, weil er zum Beispiel mit uns das und das gemacht hat. Und ich habe einen Kampf in mir ausgetragen, gegen mich. So, ne? Aber du brauchst ja am Anfang, also das ist auch sowas, was du ja auf dem Yoga-Weg lernst, deine Intuition, du lernst wieder, woher kommt diese Emotion. Und bei mir war es so, dass ich ganz oft eine Emotion hatte, so aggressiv auf meinen Lehrer, innerlich eben aggressiv auf ihn zu sein. Der sagt jetzt, das geht so leicht. Oder im Nachhinein verstehe ich auch zum Beispiel, warum der nie hatte und auch nicht, also er hat immer noch kein Social Media. Weil das, glaube ich, auch viele Schüler dazu bringt. Also zum Beispiel, ich bringe Yoga-Lehrern YouTube bei, dass sie dann sagen, ja, aber der, zum Beispiel mein Lehrer, der hat dann irgendwann gesagt, er war mal Artist, also so ein Zirkus-Artist. Und dann kann man sagen, ja, der kann das, weil er ja Zirkus-Artist ist. Also du findest immer eine Ausrede, warum du Dinge nicht kannst oder warum es für dich schwerer ist. Aber am Ende, wie du schon gesagt hast, ist es nicht so. Am Ende war es für ihn auf seinem Weg genauso wie für mich auf meinem und für irgendjemand anderen. Und die Beziehung mit dir selbst ist was Krasses. Das sind Emotionen, Achterbahnen während der Yogalehrerausbildung, die du da durchmachst. Eine Stunde bist du, wuhu, yay! Und die nächste bist du, kämpfst du mit dir selber irgendwas gerade auf.
Oh mein Gott. Ja, aber was mir gerade zu dir auch mit dem Thema Wut kam, wir haben ja gestern rausgefunden, das wusste ich gar nicht, du bist ja auch vom Human Design Manifestor. Und wenn wir eben in unserem Nicht-Selbst sind, ist da ja auch die Emotion Wut. Ja. Also wie du gesagt hattest, vielleicht hattest du ja einfach auch gefühlt, du bist gerade nicht in deiner höchsten Version, hast dann diese Wut gespürt und genau das passiert. Das meinte ich auch vorhin. Wir projizieren immer auf jemanden. Ja. Und dann natürlich ist es ganz leicht, dann auf den Lehrer vor dir zu projizieren. Und deswegen ist es auch wichtig, das wie bei dir oder bei mir dann zu angehenden Yoga-Lehrern zu sagen, ja, du wirst Projektionsfläche. Ich habe jetzt zum Beispiel von Liebe Grüße gehen an dich heraus, wenn du das hören wirst, von einem meiner Studenten gehört, der mit dem Maya-Kalender arbeitet, das und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Er wird auch hier bald im Podcast erscheinen. Also nicht der Maya-Kalender, sondern das Interview mit meinem Yoga-Schüler. Vielleicht sprechen wir auch noch mehr über den Maya-Kalender irgendwann. Dass ich weiß nicht, wie viele Typen es gibt, deswegen ich will gar nicht zu viel darüber jetzt sagen, falls ich eine falsche Auskunft gebe. Aber er meinte, dass ich auch noch vom Maya-Kalender Spiegel bin. Und wir alle sind ja voneinander Spiegel, weil wir alle kommen aus einer Quelle und am Ende sind wir alle alleine hier auf unserer Reise und spiegeln uns für unsere Erfahrungen. Doch wo ich das, ich meine, ich weiß das eh schon, dass ich Menschen einmal durch meine Arbeit oder überhaupt sehr spiegel, aber als ich dann wusste, okay, der Maya-Kalender sagt auch noch, ich bin Spiegel, hat es mir viel erklärt, warum Und er hat auch gesagt, dass Menschen, die vielleicht auch vor einem längeren Beziehung mit mir sind oder die auf mich treffen, ohne dass ich was mache, sich vielleicht auch sogar von mir abwenden, weil ich in ihnen alles hochtrigger, ohne überhaupt was zu sagen, was deren Themen sind. Mhm. Und das hat mir auch noch mal viel erklärt, so auch im Hinblick auf die Vergangenheit in meinem Leben oder sogar, wo ich ein Kind war. Also da habe ich echt Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, wow, warum verhalten sich manche Menschen so oder so zu mir? Weil ich in meinem Inneren wusste, ich habe nichts falsch gemacht. Und dann, und das ist genau das, und Yoga bringt uns dahin, diese Stärke zu kommen, so selbst zu wissen und auch zu wissen, was darf ich verändern und wo liege ich auch mal falsch? Wo darf ich ehrlich sein und sagen, hey, da habe ich nicht nach den Yamas und Niyamas gehandelt und da war ich eventuell nicht ehrlich oder da habe ich, keine Ahnung, weil darüber haben wir auch gerade am Wochenende gesprochen, über das Thema Ideen stehlen. Also was bedeutet stehlen? Was können wir von Menschen stehlen? Deren Zeit, deren Energie oder Ideen. Aber im Endeffekt geht es darum, bei Aparigraha auch oder wenn wir Sachen, oder nee, das ist jetzt was anderes, wenn wir Sachen nicht horten wollen in unserem Leben, dass wir eigentlich an nichts anhaften, also an keine Erinnerungen, an keinen Beziehungen oder Emotionen oder Momenten. Aber oh mein Gott, down the rabbit hole.
Da sind wir jetzt im neuen Jahr. wenn du denkst, scheiße, die hat jetzt meine Idee gestohlen, passiert bei meinen Yoga-Lehrern, die YouTube lernen, nicht Yoga, sondern YouTube lernen, ja, des Öfteren, dass die dann sagen, hey, das und das hat der und der gestohlen. Dann sage ich immer, sei doch froh, dann hast du was gut gemacht. Also dann hast du ja jemand anderen dazu inspiriert. Aber die Angst dann, dass jemand anderes vielleicht größer werden kann oder so, liegt da dann dahinter natürlich. Was, wenn der oder die jetzt meine Idee nimmt und ich sage euch, eure Ideen, die gibt's schon 100 Mal. Also es ist kein... Egal was wir machen, wir müssten echt was Neues erfinden, aber so auf Social Media, es gibt sich ja alles schon, ne? Und wenn dann jemand deine Idee stiehlt und die dann sagen, ja, der hat es gestohlen und da wirklich so viel Energie reinzieht, dass also Zahlen Social Media, hier wieder Yoga trifft auf moderne Welt einfach, kann viele Yoga-Lehrer auch wieder wegbringen vom ursprünglichen Weg, den sie gegangen sind, indem sie sich festklammern an, ich brauche die und die Zahlen auf meinem Social Media. Nein, ist völlig okay, wenn du Yoga-Lehrer bist, 100 Follower hast und die, also 10 Aktive, die zum Beispiel irgendwo hinkommen. Also wir als Yoga-Lehrer, selbst wenn du Yoga-Lehrer bist, kommen immer wieder zurück in die spirituelle Praxis. Weil im modernen Leben durch Instagram, auch durch YouTube, durch Threads, alles Mögliche, kannst du schnell vom Weg abkommen und es nicht merken. Also, klingt so schlimm zu sagen, du kannst vom Weg abkommen, wie wenn wir hier irgendwie die Bibel besprechen. Ne? Aber es passiert, es passiert bei ganz vielen Lehrern. Deshalb, ich sage auch in meinem Programm immer, die ersten 6 Monate, schau nicht auf deine Zahlen. Es kann dir scheißegal sein, welche Zahlen du hast. Auf deinem Kanal an Watch Time, an Abos und so, weil wichtig ist, dass du deinem Yoga-Lehrertum und deiner Philosophie treu bleibst.
Ja, ganz genau. Und das wollte ich vorhin auch noch anmerken, zu dem, gerade am Anfang, und das habe ich auch jetzt am Wochenende erwähnt, ein Schüler ist alle Schüler und man darf sich niemals davon abbringen lassen. Und da prüft man dann natürlich auch, da haben wir auch am Wochenende drüber gesprochen, über die 5 Kleshas, über die 5 Gifte für den Geist. Ja, und wenn wir uns mit diesen, wenn diese Gifte unseren Geist erfüllen, ja, es gibt 5 verschiedene. Und eins zum Beispiel davon ist, wenn wir in unserer Ich-Wahrnehmung sind, ja, und dann ist es nämlich genau das, ah, mit diesem zurück zur Idee, ah, das ist von mir oder das hat jemand anderes mir gestohlen. Also wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass es schon so ist, wenn wir etwas schöpfen, ganz aus uns heraus, ja, dann ist das von uns kreiert und dann ist es auch wichtig zu sagen, hey, du hast mich inspiriert oder darf ich da etwas übernehmen oder das hat mir bei dir gefallen. Und das kommt eben auch, dass umso mehr wir uns mit uns verbinden, können wir wirklich aus unserem Inneren schöpfen. Ich meine, ich teile das ja manchmal auch auf dem Podcast. Ich spreche einem irgendwas auf und denke, oh mein Gott, das ist mir gerade so runtergekommen. Ja, aber ja, exakt wie du gesagt hast, man soll sich am Anfang nicht von diesem Vergleichen oder irgendwas irritieren lassen. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für heute. Ja, wer YouTube-Tipps braucht oder wer an sich ja schon Yoga-Lehrer ist und auf YouTube durchstarten möchte, hat hier an meiner Seite die perfekte Ansprechpartnerin. Und ja, was ist dein Wort zum Montag?
Mein Wort zum Montag ist Practice and all is coming.
Practice and all is coming. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet heute einige Inspirationen für euch aus diesem Podcast mitnehmen. Die Termine für die zweite Yoga-Lehrer-Ausbildung 2025 stehen fest und du kannst ab jetzt ja dich auf die Interessentenliste einschreiben, weil die offizielle Seite wird ja jetzt in naher Zukunft fertig sein. Also ich bin sowas von on timing mit der Planung. Und ja, genau, wenn du Lust hast, an der nächsten Yoga-Lehrer-Ausbildung noch einmal in Deutschland teilzunehmen, dann schick mir eine E-Mail an info@kio.yoga mit dem Betreff Bewerbung Yoga-Lehrer-Ausbildung und dann werde ich auf dich zurückkommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Christina und
Miri.
Tschüss. Beatbox.
Tschüss, es war schön mit euch. Ade. Namaste.
Das war cool mit dem Namaste. Okay, nochmal. Hier, ein Beatbox-Kirtan.
Tschüss und ade. War schön mit euch. Namaste.